Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Irgendwas mit Menschen, irgendwas mit Medien, irgendwas mit Medizin und dabei Geld verdienen. Viel genauer sind die Vorstellungen von Jugendlichen oft nicht, wenn es darum geht, was sie später mal arbeiten wollen. Jetzt, in den Monaten vor dem Abi oder dem Ende der 10. Klasse, fühlen sich viele unter Druck. Was will ich, was kann ich, wer oder was will ich werden? Wir wollen heute ein paar Hilfestellungen geben, wie man das herausfinden kann. Ich bin Sandra Pfister. Herzlich willkommen. Nicht nur, dass das Angebot an Ausbildungen und Studiengängen inzwischen nahezu unüberschaubar geworden ist, auch im Internet wird man erschlagen von Tipps und Berufseignungstests. Doch welche Zukunftsperspektiven Jobs bieten und wie vor allem der Alltag in so einem Job aussieht, das ist meistens nicht so einfach herauszukriegen. Wovon sollen sich junge Menschen leiten lassen bei ihrer Berufswahl? Wo kriegen sie Hilfestellung? Den Fragen gehen wir heute nach in Campus und Karriere. Und dabei helfen mir Josef Albers, Job- und Karrierecoach in Köln, Tanja Kraft, Berufsberaterin im Team für akademische Berufsberatung bei der Agentur für Arbeit in Köln und Philipp Schultes. Schultes, Sie sind Abiturient und Sie engagieren sich bei der Landesschülervertretung in Nordrhein-Westfalen. Man kann Sie oder alle in Ihrem Alter mit einer Frage besonders gut nerven, vor oder knapp nach dem Abschluss. Was machst du denn jetzt? Also stell jetzt genau diese Frage, was machen Sie denn jetzt so aus Ihrem Leben?
Ja, im Moment studiere ich. Also ich habe es mal probiert mit dem Studium und bisher gefällt es mir ganz gut. Ich bin also direkt nach meinem Abitur nach Münster gezogen und studiere da jetzt Mathematik und Sozialwissenschaften auf Lehramt an Gymnasium und Gesamtschule.
Wie haben Sie sich dafür entschieden? Von wovon haben Sie sich leiten lassen?
Irgendwie von meiner eigenen Intuition und von persönlichen Erfahrungen. Also ich war ein bisschen ein komisches Kind und ein komischer Jugendlicher. Ich habe mich in der Schule tatsächlich sehr wohl gefühlt in dem Raum. Ich habe auch immer versucht, mich möglichst viel zu beteiligen, viel zu partizipieren in der Schule. Deshalb bin ich auch noch in der LandesschülerInnenvertretung drinne. Und so in der 9., 10. Klasse war mir eigentlich schon klar, okay, ich möchte hier irgendwann mal wieder hin zurück. Also nicht an meine Schule jetzt unbedingt, an meine alte, sondern eben in diese Systemschule. Und das geht natürlich am besten, wenn man einfach Lehrer wird.
Dann könnte man auch sagen, okay, das ist ein bisschen langweilig. Sie haben einfach das gemacht, was Sie kannten, weil was anderes kennen Sie nicht großartig, außer vielleicht über Ihre Eltern. Trifft Sie der Vorwurf?
Ich glaube, der trifft mich nicht, weil ich mich richtig wohlfühle mit dieser Entscheidung, weil ich mich gut damit fühle. Und ich habe tatsächlich auch über andere Dinge nachgedacht, zum Beispiel über ein Studium, was Umweltingenieurwesen angeht. Und da habe ich mich reingelesen und dann habe ich einfach so gemerkt, mir fehlt da was. Und beim Lehramtsstudium war das wirklich das Einzige, wo ich mich eingelesen habe, mit Freunden und Bekannten, mit Familie gesprochen und gedacht habe, okay, da gibt es keinen Makel dran, das möchte ich machen.
Sie sagen Freunde und Familie. Welche Rolle haben die gespielt bei Ihrer Selbsteinschätzung? Haben Ihre Eltern zum Beispiel gesagt, boah, du bist für uns der typische Lehrer, mach das?
Ja, schon. Bei meinen Eltern ist dann eine witzige Diskussion darüber entstanden, welche Fächer ich doch bitte machen soll. Von denen habe ich mich aber überhaupt nicht beeindrucken lassen und im Endeffekt die Fächer genommen, die sie mir überhaupt nicht, die sie mir überhaupt nicht angedacht haben.
Was hatten die vorgeschlagen?
Die hatten Physik und Religion vorgeschlagen. Ich bin also jetzt bei Mathe, Politik sowie doch ein bisschen davon abgewichen. Also eigentlich hatte ich da schon ziemlich meinen eigenen Kopf und habe geschaut, was sind denn meine Interessen. Habe mir natürlich auch ein bisschen bestätigen lassen, dass ich die Sachen, die mich interessieren, auch durchaus kann. Weil sonst macht das Studium ja auch keinen Sinn. Man kann sich auch für was interessieren, aber halt einfach nicht, ja, nicht die Fähigkeit dazu haben, das am Ende auch durchzuziehen. Aber ich war sehr froh, dass das irgendwie so durch meine eigene Intuition ganz gut geklappt hat.
Haben Sie die Berufsberatung oder Studienberatung bei der Agentur für Arbeit überhaupt noch gebraucht?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eben schon mit Frau Kraft gesprochen. Ich war tatsächlich bei ihr sogar in der Agentur für Arbeit bei der Berufsberatung. Das ist ein ganz witziger Zufall. Und ich kann mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern, in der Q1 überhaupt da gewesen zu sein. Ich war aber da, wurde mir gerade erzählt, weil das flächendeckend ist. Ja, das heißt, mir persönlich hat es nicht mehr so viel gebracht, aber ich habe mit einigen Freundinnen und Freunden aus meiner Stufe gesprochen. Die haben zum Beispiel gesagt, nach dem persönlichen Gespräch in der Agentur für Arbeit war mir klar, was ich machen will. Und das tun sie jetzt auch.
Scheint hilfreich gewesen zu sein. Aber das heißt auch, es gab viele in ihrem Bekannten- und Freundeskreis, die keinen genauen Plan hatten und die sich schwer getan haben mit der Entscheidung.
Das auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, sie haben sich nicht schwer getan mit der Entscheidung, sondern sie haben sie de facto noch nicht getroffen. Typischer Fall ist, denke ich, dass, sagen wir, 30 Leute aus meiner Stufe bestimmt ein FSJ jetzt machen und weitere 20 im Ausland verschwunden sind und vielleicht 25 haben angefangen mit Ausbildung, Studium und einige tun auch gar nichts. Also viele haben die Entscheidung noch überhaupt nicht getroffen.
Und Sie sagen, das ist vielleicht so eine Ausflucht dann ins Ausland gehen. Es ist nicht nur Selbstverwirklichung, sondern es hat auch damit zu tun, dass Sie wirklich zutiefst unsicher sind. Nehmen Sie sie so wahr?
Sicher nicht alle. Viele sagen auch, ich habe einfach keine Lust mehr auf Lernen, auf Schule. Ich möchte mal was anderes machen. Deshalb gehe ich jetzt ins Ausland. Aber für viele ist es auch sowas wie, ich bin ja jetzt noch 17 oder gerade 18 Jahre alt geworden. Ich habe da noch keine Ahnung, was ich jetzt die nächsten 40 Jahre machen will. Und deshalb geht man ins Ausland, weil man halt einfach nicht weiß, was man mit sich anfangen soll. Auch weil in vielen Köpfen auch noch verbreitet ist, den Job, den ich ja jetzt wähle, den muss ich für mein ganzes Leben lang behalten. Was ja de facto gar nicht mehr so ist.
Aber diese Vorstellung existiert, weil die von Eltern natürlich auch kolportiert wird und weil jeder das Gefühl hat, einmal die falsche Abzweigung gewählt, dann bin ich auf der falschen Schiene. Frau Kraft, Herr Schulz kann sich nicht mehr an Sie erinnern, das ist natürlich niederschmetternd für Sie wahrscheinlich. Wir können nicht ergründen, was Sie getan haben oder nicht getan haben, dass er sich nicht mehr an Sie erinnert. Aber er scheint ja relativ klar gewesen zu sein, was er eigentlich von diesem Gespräch will. Wenn ich mich erinnere an mein damaliges Gespräch beim Arbeitsamt, so hieß es damals noch, es gab damals eine Lehrerschwemme. Also es war klar bei diesem Gespräch, was es nicht werden sollte. Und ich konnte mir einen Stapel an Beratungsbroschüren mitnehmen. Ich stelle mir die Beratung bei Ihnen heute anders vor. Aber wie anders? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, da hat sich auf jeden Fall ganz viel verändert. Und wie gesagt, der erste Kontakt ist normalerweise in der Schule. Wir haben es ja gerade schon besprochen, dass wir flächendeckend auch in die Vorabgangsklassen gehen. Und dass wir natürlich auch erstmal so einen groben Ablauf skizzieren. Was mache ich eigentlich nach dem Schulabschluss? Was mache ich nach dem Abitur? Was gibt es für Ausbildung, Überbrückungsmöglichkeiten, Studiengänge? Und dann ist aber auch ganz wichtig, dass man in die persönliche Beratung geht. Das heißt, dass man erstmal vielleicht eine Sprechstunde in Anspruch nimmt. Die haben wir auch. Das sind natürlich erstmal nur 20 Minuten. Da kann ich niemanden von 0 auf 100 bringen. Aber es gibt natürlich dann auch die Möglichkeiten, ein persönliches, ganz individuelles Gespräch, für das ich mir auch viel Zeit nehmen kann, in der Agentur wahrzunehmen. Und noch dazu kommen natürlich ganz klar so viele Infoportale und dann unsere Veranstaltungen, die wir anbieten zum dualen Studium etc. Also es gibt unglaublich viel, gerade in größeren Städten, aber die Berufsberatung ist eigentlich überall vertreten.
Was fragen Sie persönlich denn so einen jungen Menschen zuerst?
Ja, also ich würde erstmal die Frage ganz offen stellen, also wenn es in der persönlichen Beratung ist und wir wirklich ein bisschen Zeit haben, wie kann ich Ihnen helfen, weshalb sind Sie gekommen, was kann ich tun, weil ich dann die Erfahrung gemacht habe, dann wird auch erstmal erzählt und ich kann in Ruhe zuhören und dann natürlich rausfiltern, was erwartet sich, was erhofft derjenige sich eigentlich von dem Gespräch. Und dann gucken wir natürlich weiter. Oft werden schon erste Ideen mitgebracht. Manchmal gibt es aber auch nur eine Frage, ich weiß nicht, was ich werden soll. Und dann muss man das Feld natürlich komplett von hinten aufrollen.
Und fragen Sie dann nach so Sachen wie Hobbys oder Lieblingsfächern, was auf der Hand liegt?
Also ich finde Hobbys, sowas wie Tauchen, Backen, Mountainclimbing eher uninteressant, aber in so einer Orientierungsberatung, wo man wirklich anfängt und mal alle Fragen stellt, also von Interessen, wie stelle ich mir meinen zukünftigen Arbeitsplatz vor, was habe ich für berufliche Praxis, für Erfahrungen vielleicht schon, da finde ich dann auch ganz wichtig, wofür interessiere ich mich, zum Beispiel, was lese ich eigentlich, wenn ich beim Zahnarzt sitze, lese ich da was über Gesundheit und Psychologie, über Aktien und Autos, über Brücken, Was interessiert mich? Und das finde ich einen wichtigen Indikator für das, was ich später mal machen möchte. Obwohl natürlich immer mehrere Herzen in der Brust schlagen, aber ich sollte schon natürlich ein Interesse, so eine gewisse Leidenschaft haben für ein Thema.
Und wenn jetzt jemand wie zum Beispiel Herr Schultes zu Ihnen kommt, der sagt, Lehrer passt zu mir, ich bin mir eigentlich relativ sicher, ich weiß nur nicht so genau, vielleicht wird Physiotherapeut dann auch noch ganz gut passen. Er liefert auch eine Begründung mit. Mhm. Haben Sie Zeit, das zu hinterfragen, also abzuklopfen, woher diese Idee kommt? Oder denken Sie, super, eigentlich ein leichter Fall, dem muss ich gar nicht mehr auf die Sprünge helfen?
Ja, nach einer Zeit lernt man ja, die Leute einzuschätzen. Das ist das Tolle an einer Berufsberatung. Aber ich nehme erstmal sehr ernst, was die Leute sagen. Und ich lasse das auch erstmal so stehen. Und dann diskutieren wir halt gemeinsam und gucken uns den Beruf näher an. Und dann stellt sich eigentlich nach einer Zeit oder relativ schnell raus, wie weit ist derjenige, hat sich derjenige mit dem Beruf beschäftigt, wie passt das auch zu seinem Portfolio, wie passt das zu seinen Fähigkeiten, zu seinen sonstigen Vorstellungen. Und ja, manchmal ist es aber auch so, dass 2 oder 3 Berufe übrig bleiben und man sich die dann alle nochmal angucken muss. Und natürlich ist dann auch die Eigenrecherche wichtig. Also Berufswahl ist immer ein Prozess und ich kann auch niemanden davon entbinden, auch selber in die Recherche zu gehen. Gibt es ja tolle Portale und auch nochmal zu gucken, was genau beinhaltet der Beruf, sich Filme anzugucken, Praktika zu machen etc. Das ist natürlich dann Aufgabe jedes Einzelnen.
Also geben immer Hausaufgaben mit
quasi. Ja, Hausaufgaben, genau. Das ist ein sehr gutes Stichwort. Die Leute gehen immer raus und haben noch mehr Arbeit als vorher. Nicht immer mit Begeisterung, aber es ist halt, das ist halt der Prozess. Und ich unterstütze das. Und ja, man geht Stufe für Stufe weiter.
Wie navigieren Sie die durch dieses unendliche Feld neuer Studienfächer oder eingedampfter Studienfächer mit neuen Bezeichnungen und neuer Berufsbezeichnungen durch? Das sind ja Berufe, die ich nicht kenne, die viele der Abiturienten nicht kennen, die auch ihre Eltern nicht kennen und ihnen deswegen überhaupt keine Hilfestellung geben können. Die kommen ja auf bestimmte Jobs überhaupt gar nicht.
Das ist richtig. Und die meisten wählen ja zum Beispiel in Studiengängen dann BWL, weil das kennt jeder. Und das ist manchmal ein bisschen frustrierend, weil das wirklich Frauen und Männer am meisten wählen. Und auch Ausbildungsberufe gibt es natürlich, die besonders beliebten Kfz-Mechatroniker etc. Und es gibt 9000 Studiengänge über 400 Ausbildungen. Das ist natürlich ein Dschungel. Aber man kann das auch grob clustern. Man kann auch nach dem Ausschlussprinzip arbeiten. Man kann zum Beispiel sagen, was weiß ich, Recht und Verwaltung interessiert mich nicht oder Soziales interessiert mich nicht, aber für Ingenieurwissenschaften, Technik, da hätte ich auf jeden Fall Interesse. Und dann geht man halt immer weiter ins Detail. Es gibt natürlich auch unterstützend, das muss man auch sagen, gibt es natürlich auch studienfeldbezogene Leistungstests. Man kann da auch ganz, ganz viel machen und im Gespräch natürlich auch viel herausfinden. Aber erstmal so eine grobe Clusterung, das kann man so in 10 Bereiche, kann man Studienfächer ganz gut aufteilen und dann geht man immer weiter ins Detail. Und bei den Ausbildungen ist es relativ übersichtlich, also wenn Abiturienten zum Beispiel wählen das, und dann in Köln bleiben wollen, das geht etwas schneller, als die ganzen Studiengänge durchzusprechen.
Jetzt sehe ich ja Ihr Riesendilemma, dass Sie ein begrenztes Zeitbudget haben. Wie schaffen Sie es in der knappen Zeit, die Sie haben, jemanden so kennenzulernen, dass die Beratung nicht ganz an der Oberfläche bleibt?
Also natürlich geben wir uns Mühe und wir haben erstmal 1 Stunde Zeit. Also ich habe nicht 10 Stunden Zeit, das stimmt. Aber ich muss auch feststellen, also nach so einer Stunde intensiver Beratung, ganz ehrlich, da muss man das Ganze auch mal ein bisschen sacken lassen. Sowohl ich als auch der Ratsuchende, nehme ich an. Und dann kann das natürlich weitergehen. Das heißt, ich kann Folgetermine anbieten, das mache ich auch. Ich kann aber auch verweisen, zum Beispiel auf unseren berufspsychologischen Dienst, die ganz tolle Testverfahren anbieten. Ich kann aber auch an unsere Kooperation, und das ist auch nochmal ganz wichtig, verweisen. Wir arbeiten zum Beispiel ganz eng mit den Hochschulberatungen, mit den ZSBen zusammen oder auch mit den Kammern, der IHK, der Handwerkskammer, den kleineren Kammern wie die Notarfachkammer. Das sind alles Kooperationspartner. Manchmal sagen wir vielleicht auch, du hast jetzt ganz viel gehört, du willst vielleicht noch mehr ins Detail gehen oder noch mal eine andere Perspektive gewinnen. Dann raten wir dir, geh doch auch noch mal einen Schritt weiter. Oder einfach eine Folgeberatung. Also es hat sich noch niemand beschwert, dass er gesagt hat, die Beratung ist nicht ausreichend. Daran kann ich mich wirklich nicht erinnern.
Frau Graf, danke. Wir kommen damit eigentlich direkt zu Herrn Albers. Gerade wurde ja schon erwähnt, der berufspsychologische Dienst, der bei Frau Kraft auch mit angeboten wird bei der Agentur für Arbeit. Mhm. Wer es dann doch tiefer haben möchte oder vollkommen ahnungslos ist, der kommt ja in der Regel zu Ihnen, weil Sie Berufsfindung, Jobfindung als Coaching tatsächlich anbieten, als ausgebildeter Psychologe. Was ist denn bei Ihnen anders als bei so einer Beratung bei der Agentur für Arbeit?
dann müsste ich mich auf das beziehen, was die Agentur für Arbeit im Detail anbietet. Das tue ich nicht. Ich kann sagen, wie ich arbeite, weil sich natürlich da auch einige Prozesse bei der Agentur ergeben, die mir von außen nicht klar sind oder nicht erkennbar sind. Ich will es mal so sagen, zu mir kommen ja Menschen, die häufig sich am Ende der Fahnenstange fühlen. So sagen, Mensch, ich habe schon alles probiert, ich habe schon was angefangen zu studieren, es hat nicht gefruchtet. Oder die Eltern rufen an, unser Sohn ist schon 20, lungert zu Hause rum, sagt der Vater, jetzt müsste mal was passieren, das Kindergeld wird bald gestrichen. Mütter sagen, unsere Tochter hat ein 1,0 Abitur, die könnte alles machen, aber jetzt geht's nicht weiter. Ja, also da sind drängende Fragestellungen und mir geht's erstmal darum, in Kontakt zu kommen mit den jungen Menschen, weil die Eltern natürlich ein Need haben, wie wir das nennen, und da auch einige Bereitschaft, eine Förderwilligkeit haben. Letztendlich muss ich aber oder will ich mit dem jungen Menschen arbeiten und der muss das ja auch wollen. Ja, und
das heißt, Sie müssen die Eltern quasi vor der Tür halten oder deren Erwartungen erstmal runterdimmen.
Das würde ich so nicht sagen, ganz im Gegenteil. Ich, in dem Prozess, der gerade schon kurz skizziert wurde von Frau Kraft, geht es ja darum, die elterlichen Erwartungen mit einzubeziehen, mal darüber zu sprechen, die auf den Tisch zu legen und dass sie nicht unter den Tisch ihre Wirksamkeit entfalten. Weil Eltern haben ja Vorstellungen. Alle Eltern haben Vorstellungen davon, was gut und richtig ist. Und darüber mal zu sprechen, das transparent zu machen, um damit gut umgehen zu können, das ist der wesentliche Anteil in meiner Beratung.
Es können natürlich auch Interessen sein, was ist ein sicherer Job, was genau. Verdient man Geld.
Richtig, genau, häufig so ein männliches Thema. Zeit. Genau, Väter neigen eher dazu, auf die monetäre Seite zu schauen. Von Müttern höre ich häufiger die Aussage, Hauptsache unser Kind wird glücklich. Ja, das ist so, sind so Stereotype, die sich aber häufig bewahrheitet finden in der Arbeit.
Sie nehmen sicher 2 Tage Zeit für die jungen Leute in der Regel.
Das ist
wie richtig. Häufig weicht denn das, was nach 2 Tagen herauskommt bei Ihnen, vollkommen ab von dem, womit Ihr Kunde am Anfang ankam, was der am Anfang gedacht hat?
Die Frage ist sehr zugespitzt, ja. Ich möchte nochmal auf das Prozesshafte zu sprechen kommen, was Frau Kraft auch gerade angesprochen hat. Das Ganze ist ja ein Prozess. Es geht mir nicht, als so wie ich arbeite, nicht darum, dass am Schluss ein Plan A, Plan B da steht. Ja, das kann ich garantieren, das kriegen wir hin. Für mich ist viel wichtiger, dass der junge Mensch versteht, wie ist er denn da hingekommen. Damit er jederzeit später auch, falls mal Zweifel hochkommen, Stolpersteine im Weg liegen, verstehen kann, was hat mich denn damals geleitet, wie bin ich da hingekommen? Also eine Art Anleitung zur Bewusstheit. Ja, das ist das Wesentliche meiner Beratung, denke ich. Und weniger dieser Plan A, Plan B, den Sie gerade angesprochen haben. Und wenn Sie jetzt unbedingt wissen wollen, ja, wie viele sind es denn, die abweichen, vielleicht 30%, ja. Aber die Richtungen sind häufig schon mal relativ klar. Wir müssen uns ja vor Augen halten, dass es ja nicht nur die Frage gibt, studiere ich Maschinenbau oder werde ich BWLer, also Manager in Anführungsstrichen, sondern es gibt ja auch die Fragestellung, an welcher Hochschulform studiere ich denn zum Beispiel. Das müssen wir einbeziehen, also FH oder Universität. Das sind ja fundamentale Unterschiede und auch über solche Themen müssen wir tiefergehend sprechen. Ja, und das hat erstmal mit dem Fachgebiet dann nichts zu tun, beziehungsweise nur indirekt zu tun.
Aber ich habe Sie richtig verstanden, indem man den Leuten klar macht, wie sie zu ihrer Entscheidung gekommen sind, fällt es ihnen auch leichter, die nachher mitzutragen und durchzuziehen,
richtig.
Selbst wenn sie mal Durchhänge haben.
Genau, genau. Ja.
Über einen Punkt müssen wir noch reden, was kostet sowas?
Das kommt drauf an.
Wenn Sie sich 2 Tage Zeit nehmen,
ja,
für mich.
Wenn ich mir 2 Tage Zeit nehme, dann kostet das ca. 1600 Euro, inklusive Mehrwertsteuer. Ja, und genau, Punkt. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Abschlussgespräch mit Eltern zu buchen im Nachgang. Das nehmen manche in Anspruch, weil sie ihr Kind unterstützen möchten und fördern möchten und vielleicht auch mal wissen wollen, wie sind wir da hingekommen. Ja? Manche Eltern nehmen das in Anspruch, manche nicht.
Wie finde ich einen Job, der zu mir passt? Darüber reden wir heute bei Campus und Karriere und gleich nach der Musik reden wir weiter. Campus und Karriere hören Sie im Deutschlandfunk. Wir reden heute darüber, wie man den richtigen Job oder das richtige Studium für sich findet. Denn sowas klingt nach lebenslang, lebenslänglich für manche auch. Und das ist deshalb eine der schwersten Entscheidungen überhaupt. Hinzu kommt, dass die meisten Menschen sich überhaupt nicht vorstellen können, was ein Geschäftsführer, ein Accountant, ein Key Accountant Manager und so weiter, was sie den ganzen Tag so machen, von einer Menge neuer Berufsbilder mal ganz zu schweigen. Warum lässt man nicht echte Menschen einfach davon erzählen, wie ihr Job so aussieht, wie sie dazu gefunden haben, wie ihr Alltag aussieht, was sie öd daran finden oder was sie immer noch daran glücklich macht. Ali Maloche hatte diese Idee. Er hat vor Jahren eine Website ins Leben gerufen, die heißt Whatchadoo, Englisch für Was machst du denn so? Maloche ist selbst Kind von Flüchtlingen aus dem Iran. Er ist Schulabbrecher. Er hat später das Abitur nachgemacht und studiert. Aber insgesamt hatte er dazwischen 40 Jobs und keiner hat so richtig gepasst. Eine der Fragen, die er anderen immer ganz gerne stellt, ist: Was würdest du deinem 14-jährigen Ich raten? Naja, und diese Frage habe ich eben auch ihm gestellt.
Also wenn ich so zurückdenke an meine Jugend, was würde ich mir selber mitgeben? Das ist eine gute Frage. Ich denke, ich würde mir selber mitgeben, mich selber nicht einem schlechten Gewissen auszusetzen und ja nicht zu glauben, dass ich jetzt schon wissen muss, welche Karriere ich einschlage. Und ich würde mir selbst wirklich raten, mir bis zu meinem 30. Lebensjahr die Zeit zu nehmen, Dinge zu testen und zu probieren. Der Arbeitsmarkt ist so vielfältig, wir haben über 100.000 Jobtitel und 65% der Jobs, die wir in den nächsten 10 Jahren haben werden, die gibt es noch nicht. Das bedeutet, das Wichtigste für eine junge Person ist, herauszufinden, wer bin ich eigentlich, welche Stärken habe ich, wohin zieht es mich, welche Dinge fallen mir leicht. Und diese Dinge entdecke ich eben nur, wenn ich probiere. Das heißt, ich würde jungen Menschen oder auch mir selbst raten, einfach die Zeit zu nutzen und viele Jobs zu probieren, Dingen auch eine Chance zu geben und dann erst mit irgendwie 25, 27 wirklich in die Frage reinzugehen, okay, was habe ich jetzt gelernt aus meinem Leben und wohin soll es wirklich gehen?
Okay, das ist so ein Ratschlag, entspannt zu bleiben. Waren Sie selber so entspannt? Sie haben das ja alles gemacht, ne, mit Ihren 40 verschiedenen Jobs. Waren Sie selbst so entspannt damals?
Ich denke, mir hat etwas die Entspannung gefehlt. Auf der anderen Seite aber hatte ich zum Glück immer Eltern, die immer zu mir gesagt haben, egal welchen Weg du einschlägst, Ali, es wird der richtige sein. Und so gesehen hatte ich sehr wohl doch eine innere Entspannung, die mir immer geholfen hat, auch meine Jobs zu wechseln, wenn ich gesehen habe, ich kann dort nichts mehr Neues lernen und auch nichts Neues hinzufügen.
Entspannte Eltern, das ist eine gute Ausgangsvoraussetzung. Haben viele junge Leute heute nicht, oder?
Ich habe in den letzten Jahren über 70.000 Jugendliche besucht und ich erlebe immer wieder, dass Jugendliche diesen inneren Druck haben, genau zu wissen, wohin es geht. Und die Wahrheit ist, es ist immer die Angst der Eltern, die die Kinder eigentlich treibt. Wenn man sich Jugendliche ansieht, braucht man sich um Jugendliche gar keine Sorgen machen. Es sind mehr die Eltern und das Umfeld der Erwachsenen, die diese Kinder unter Druck setzen. Und Eltern glauben oft zu wissen, was gut für das Kind ist. Das Problem ist nur, Eltern sprechen immer nur über das Wissen ihrer eigenen Vergangenheit. Aber die wenigsten Eltern machen sich wirklich Gedanken, wie die Welt in 20 Jahren aussieht. Und die wenigsten Eltern gehen auch in die Richtung, die Kinder zu bestärken, diese Zukunft selbst zu schreiben. Was ein Jugendlicher wirklich benötigt, ist mindestens eine erwachsene Person, die bedingungslos an dich glaubt. Wenn ich diese Person in meinem Umfeld habe, die mich so akzeptiert, wie ich bin, die an mich glaubt, egal wie meine Noten sind, egal wie meine Schulleistungen sind, dann sind das meistens junge Menschen, die später im Erwachsenenalter keine Schwierigkeiten haben, auch in schwierigen, veränderten Situationen selber klarzukommen.
Zu Ihrer Plattform, die Sie damals gegründet haben, Whatchadoo, wie war das bei Ihnen? Wo kam bei Ihnen die Anregung, der Impetus her, diese Plattform zu gründen?
Der Antrieb kam aus meiner eigenen Biografie. Ich denke, dass wir Menschen immer zu dem Erwachsenen werden, den wir uns als Kind gewünscht haben. Und in meiner Kindheit habe ich mir jemanden einfach gewünscht, der auch für mich eine Art Vorbild sein kann in dieser Welt. Meine Eltern und ich kamen als Flüchtlinge nach Europa. Wir hatten hier nicht diese familiäre Unterstützung, die man sonst vielleicht hat. Und meine Eltern haben immer zu mir gesagt, weißt du, Ali, im Iran hatten wir alle ein tolles Leben, nach der Flucht haben wir alles verloren. Das heißt, wir wollen dir keine Ratschläge geben, welcher Job der richtige für dich ist, sondern wir wollen dich darin ermutigen, es selbst herauszufinden. Und meine Eltern haben mich immer darin ermutigt, wirklich in meiner Jugend, auch in meiner Freizeit, in den Ferien, mich auf die Suche zu begeben, eigene Jobs irgendwie herauszufinden. Und da habe ich damals eben gemerkt bei dieser Suche, dass es so viele verschiedene Jobs gibt und jeder Job ist aber immer geprägt von dem Menschen, der diesen Job macht. Das heißt, wenn du mit 10 Polizisten sprichst über deren Job, dann wirst du merken, dass sie zwar alle denselben Job machen, aber die Zugänge zum Job, warum sie den machen, wo sie die Stärken darin sehen, wo sie vielleicht auch die Herausforderungen sehen, das ist total individuell. Und in der Schule hatten wir damals als Kinder diese Freundschaftsbücher, diese Poesiealben, wo jedes Kind immer dieselben Fragen ausgefüllt hat. Und ich habe mir als Kind gedacht, warum gibt es nicht so ein Poesiealbum einfach für den Berufsmarkt? Und Jahre später, 2010, war ich selbst Lehrer in einem Gymnasium und habe gesehen, dass die Kinder zwar alle ein Mobilephone in ihrer Hosentasche haben, aber niemand dieses Mobilephone einsetzt, um wirklich Berufsorientierung zu treiben. Und habe dann in meiner Freizeit mit ein paar Freunden begonnen, die ersten Interviews zu machen mit Menschen, die über ihren Job erzählen und über ihr Leben. Und mittlerweile sind es über 7000 Lebensgeschichten aus über 100 Nationen.
Wenn man da einsteigen will, wenn man nach Lebensgeschichten sucht, die einen inspirieren können, dann kriegt man erst ein paar Fragen vorgelegt, durch die man sich so durcharbeitet, das sogenannte Matching. Also zum Beispiel die erste Frage ist, schaut man bei Problemen eher auf Details oder schaut man auf das große Ganze? Später kommt dann, ist man eher ein Zuhörer oder eher ein Unterhalter? Ich habe die alle durchgeklickt. Mein Soulmate, ich wäre niemals drauf gekommen, mein Soulmate ist Errol. Errol ist Transit-Arbeitskraft. Also ich habe 89% Übereinstimmung mit dem, ich weiß nicht im Entferntesten, was eine Transit-Arbeitskraft ist. Oder ich wäre auch nicht drauf gekommen, dass ein Flugtechniker bei der Hubschrauberstaffel oder Sabrina, eine Netzingenieurin, meine Soulmate sein könnte, mit denen ich viele Übereinstimmungen habe. Wäre bei Ihnen auch was rausgekommen, bei dem Sie dachten, im Leben wäre ich nicht drauf gekommen?
Also unser Watch-A-Do-Matching zielt ja darauf ab, einen Menschen zu entdecken, der dieselben Interessen hat wie du. Das funktioniert fast so wie eine Dating-Plattform im Internet. Ja. Das bedeutet gar nicht, der Job ist vielleicht der richtige für dich, sondern dass der Mensch dahinter so tickt wie du. Der Ansatz war, dass wir jungen Menschen zeigen wollten, du mit deinen Interessen, du bist nicht allein in dieser Welt. Es gibt so viele Menschen da draußen, die haben dieselben Interessen wie du und die machen die verschiedensten Dinge. Zum Thema Technik vielleicht, jetzt in Ihrem eigenen Fall. Sie hätten nie gedacht, dass Sie technikaffin sind. Zum Beispiel ist es so, dass die ersten Softwareentwickler der Welt waren Frauen, weil das für die Männer zu komplex war. Aber die meisten Frauen denken, dass sie nicht technikaffin sind. Und allein durch unser Matching haben schon ganz viele Frauen, also gerade auch junge Mädchen, viele Jobs entdeckt im Technikbereich, wo sie sagen, hey, das ist ziemlich cool, nur ich wäre selbst niemals auf diese Idee gekommen.
Sie nehmen Ihnen damit auch ein bisschen die Angst, indem Sie sagen, ja, Leute, lasst euch Zeit.
Also ich arbeite viel mit jungen Menschen. Ich war jetzt gerade erst in Hamburg bei 2.500 Jugendlichen und ich höre jedes Mal im Vorfeld von den Erwachsenen, kommen Sie mal bei uns vorbei, unsere Jugendlichen haben keine Lust, die wollen nicht, die haben keinen Bock quasi. Die Wahrheit ist, ich habe so viele Jugendliche weltweit besucht und mit denen gearbeitet im Alter von 6 bis 19 und ich habe niemals Jugendliche gesehen, die nicht wollen oder die nicht können, sondern nur junge Menschen, die das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Wir haben erst in der Schule gelernt, dass du, wenn du einen Test schreibst mit 20 Beispielen, dir jemand sagt, du hast 4 Fehler, aber niemand auf deine 16 richtigen Antworten hinweist. Diese Fehlerkultur wurde uns anerzogen, gerade jungen Menschen. Und die hören zu Hause von ihren Eltern, du brauchst einen sicheren Job, die sichere Ausbildung. Die Wahrheit ist, diese Aussagen haben nichts mehr mit dieser Arbeitswelt heute wirklich etwas zu tun, weil jemand, der heute in Deutschland die Schule fertig macht, hat bis zum Eintritt der Rente über 10 verschiedene Anstellungsverhältnisse. Ja, ich sage mal, in dieser Sandwich-Funktion stecken gerade die Jugendlichen und haben ständig ein schlechtes Gewissen. Und das Wichtigste, um eine Person wirklich fit für die Zukunft zu machen, ist, an ihrem Selbstwert zu arbeiten und ihr klar zu machen, welche Potenziale sie hat, aber dann auch mal loszulassen und der Person zuzutrauen, ihre eigenen Fehler mal zu machen und nicht ständig ihr zu sagen, welche Dinge sie jetzt richtig macht oder welche sie falsch macht.
Und Sie haben das ja auch vorgelebt mit Ihren vielen verschiedenen Jobs und dem, sagen wir mal, etwas erratischen Lebenslauf. Trotzdem sitzen auf der anderen Seite, dabei bei den Personalern, bei den Unternehmenschefs, es sitzen ja Leute, die ganz herkömmlich groß geworden sind und die mit der Flexibilität, mit der Fehlerkultur, mit den etwas schrägeren Lebensläufen vielleicht nichts anfangen können. Ist es dann doch irgendwie Predigen in der Wüste, weil die Realität noch anders aussieht oder ändert sich gerade was?
Das Schöne ist, dass der globale Markt Unternehmen oder ganz starre Strukturen in die Richtung drängt, sich verändern zu müssen. Umfragen zeigen, dass 85% der Manager in Europa zum Beispiel sagen, sie können nicht mehr mit der Komplexität umgehen. Durch die Globalisierung und Digitalisierung ist es nicht mehr möglich, Vorhersagen zu treffen, wie das Business in 10 Jahren aussieht. Und jetzt brauchen sie plötzlich die Quereinsteiger. Sie brauchen plötzlich die Menschen, die anders denken und sie brauchen plötzlich die Menschen, die als Unternehmer im Unternehmen arbeiten. Und das sind nun mal Leute, die hochflexibel sind, die mit der klassischen Schule vielleicht eine Art Fehler im System waren, aber heute von den Unternehmen händeringend gesucht werden, weil die Unternehmen sagen, was wir heute mehr denn je brauchen, sind Menschen, die wirklich keine Schwierigkeiten haben, Dinge in Frage zu stellen. Und das Problem sind aber nicht die Personen oder die Mitarbeiter, die gibt es da draußen, sondern es sind die Führungskräfte, die ihre Belohnungssysteme umstellen müssen. Und ich als Führungskraft werde eigentlich zu einer Art Coach im Unternehmen, der versucht, die Menschen um sich herum viel besser zu machen und stärker zu machen. Und wenn man vor 5 Jahren über solche Themen gesprochen hat, ist man ausgelacht worden. Heute Großunternehmen wie die Deutsche Bahn, die österreichische ÖBB, Siemens, Bosch, die gehen alle in diese Richtung und sagen, wir müssen agiler werden und brauchen genau diese Menschen mit diesen Sichtweisen.
Das sagt Ali Maloji, der hat mitgegründet die Datenbank von Werdegängen, Interviews und so weiter, die alle sich unter Whatchadoo im Internet finden. Und er sagt oder er rät, man soll keine Angst haben, man soll möglichst viel ausprobieren, auch gegen den Erwartungsdruck der Eltern, um rauszufinden, was man werden möchte. Philipp Schultes, Sie haben sich ja selber gerade erst entschieden dafür, für das, was Sie werden möchten, nämlich Lehrer. Sie haben angefangen zu studieren. Möglichst viel ausprobieren, sich nicht so unter Druck setzen lassen, das hört sich ganz einfach an. Finden Sie, dass das auch so einfach ist?
Nee, also einfach ist das auf keinen Fall, weil eben auch der gesellschaftliche Druck da ist. Man muss ja arbeiten und wenn man im Moment zum Beispiel Diskussionen über Rente mitbekommt, die ja vielen Menschen nicht ausreicht, die ja schon 40 Jahre gearbeitet haben, dann fragt man sich natürlich auch als junger, naiver Mensch, okay, wie viel Zeit darf ich mir denn überhaupt nehmen, dass für mich am Ende auch genug übrig bleibt.
Und ganz praktisch gefragt, woher kriegen Sie all die Praktika und Joberfahrungen, wenn Sie nebenher regulär studieren sollen?
De facto bekommt man die so gut wie gar nicht. Man hat ja zumindest ein bisschen reagiert, auch im Lehramtsstudium gibt es jetzt längere Praktikumsphasen, aber es ist natürlich immer noch viel zu wenig und es brechen immer noch tausende Lehrerinnen und Lehrer ab, wenn sie das erste Mal vor der Klasse stehen. Das passiert, wenn es gut läuft im Studium, wenn es schlecht läuft danach. Und da muss man sich natürlich schon fragen, ob das Ausprobieren nicht der viel, viel bessere Weg wäre, auch der viel effizientere.
Also eine gute Anregung. Mit der Umsetzung müssen wir mal noch gucken, wie das so läuft. Frau Kraft, ich würde noch gern was anderes aufgreifen. Sie sind bei der Agentur für Arbeit. Herr Maloji hat seine Website, sein Whatchadoo, ja auch so schön beschrieben als eine Art Poesiealbum für Jobs. Gibt es sowas auch bei Ihnen?
Also was es gibt, ist ein sehr gutes Portal, wo ich immer reingucke. Das ist nämlich wie ein riesiges Berufelexikon und das heißt Berufenet. Das findet man unter arbeitsagentur.de und es gibt auch eine Verlinkung zu dem Portal Berufe TV. Das heißt, man kann sich auch Filme angucken, was auf jeden Fall sehr hilfreich ist. Und dieses Berufenet informiert wirklich über Tätigkeiten, über Perspektiven. Es gibt so Steckbriefe, es schreibt was über Verdienstmöglichkeiten. Aber natürlich ist das nochmal ein anderer Ansatz, den der Herr Maloji hatte, weil es natürlich dann weniger darum geht, was fasziniert mich an dem Job, also wo man jetzt ganz subjektiv einfach mal erzählt. Aber ich denke, es bietet auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Überblick und da sollte jeder mal reingeguckt haben, der sich über Berufe informieren möchte.
Herr Albers, Sie lassen mal gleich noch zu Wort kommen. Ich würde gerne noch eine neue Anregung ins Spiel bringen, nämlich die Frage, muss eigentlich ein Job immer in erster Linie Spaß machen, ist eine klassische Frage, die zwischen Eltern und Kindern gerne diskutiert wird. Viele gehen ja davon aus, was begeistert mich so, dass ich damit ein ganzes Leben lang verbringen kann, dass ich es damit aushalte. Das ist eine der Fragen, die viele junge Menschen stellen, bevor sie sich für irgendwas entscheiden. Der Punkt ist klar, aber der Psychologe Aljoscha Neubauer, der Psychologieprofessor an der Uni Graz ist, der sagt, denkt doch mal anders nach, denn das, was euch jetzt interessiert, das ist nicht unbedingt das, was ihr am besten könnt. Er hat ein Buch darüber geschrieben und ich habe mit Aljoscha Neubauer vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, warum er findet, dass wir unseren Begabungen folgen sollten, mehr folgen sollten als unseren Interessen.
Das hat damit zu tun, dass inzwischen viele sogenannte Metastudien vorliegen. Und da hat man herausgefunden, dass tatsächlich Begabungen oder Kompetenzen oder Fähigkeiten höher mit beruflichem Erfolg zusammenhängen. Und da gibt es inzwischen so viele Studien, dass man sagen kann, die Zusammenhänge sind im Mittel für Begabungen höher als für die Interessen und für die Persönlichkeits- oder Charaktermerkmale. Das heißt nicht, dass Interessen und die Persönlichkeit eines Menschen, also wie extravertiert, introvertiert jemand ist, wie intellektuell offen jemand ist oder wie verträglich, umgänglich jemand ist, heißt nicht, dass das unwichtig ist, aber relativ scheinen doch die Begabungen eine größere Rolle zu spielen als die Interessen und die Charaktermerkmale.
Jetzt würde man ja denken, dass es eigentlich gar nicht so weit auseinander liegt, Eignung und Neigung, wie Sie das nennen. Denn wenn man sich für eine Sache interessiert, dann hängt man sich ja da auch meistens rein. Und dann könnte man ja denken, wird man automatisch gut darin. Ist was falsch an dieser Logik?
Ja, das Erstaunliche ist, dass andere Studien, die analysiert haben, wie eben die Eignungen und die Neigungen zusammenhängen, herausgefunden haben, dass die Zusammenhänge erstaunlich niedrig sind. Das heißt, viele Menschen interessieren sich eigentlich für was anderes als für das, wofür sie vielleicht am besten geeignet wären. Man hat offensichtlich einen Blindspot, einen blinden Fleck darin, seine eigenen Möglichkeiten, seine Potenziale, seine Talente gut zu erkennen und neigt daher möglicherweise auch Interessen in andere Richtungen zu entwickeln. Das müssen jetzt nicht unbedingt Interessen sein, wo man schlecht ist, aber vielleicht sind es Interessen, wo man nicht die optimale Begabung hat. Ich sage, wenn man einen hohen beruflichen Erfolg anstrebt, dann ist es besonders wichtig, auf seine Begabungen zu schauen. Wenn ich sage, der berufliche Erfolg ist mir nicht so wichtig, dann kann ich natürlich auch mehr nach dem Interesse gehen. Und beides spielt natürlich immer zusammen, ist aber oft nicht deckungsgleich. Zudem gibt es das Phänomen des sogenannten Dunning-Kruger-Effekts. Zwei amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass man sich oft dort besonders falsch einschätzt, wo man besonders schlecht ist. Also man neigt zu Überschätzungen und das ist der eine Punkt. Und zum anderen neigen wir natürlich auch stark dazu, auf unser Umfeld zu hören, auf die Personen unserer Umgebung, die uns vielleicht Ratschläge geben, die entweder zum Beispiel sehr klassisch orientiert sind, sich an Geschlechterstereotypen orientieren. Männer sollen eher was Technisches studieren, Frauen eher Sozialberufe. Ich plädiere dafür, diesen Blick aufzumachen, zu schauen, wo hätte ich denn ein Potenzial, wo ich vielleicht sogar mehr erreichen könnte als das, was meine Umwelt mir nahelegt. Aber vielleicht könnte man woanders ja noch besser sein und hat das aber überhaupt nie in Erwägung gezogen.
Was mich aber schon erstaunt, ist, dass dieser Blindspot relativ groß ist, wie sehr oder wie wenig wir in der Lage sind, unsere eigene Begabung richtig einzuschätzen. Sie haben ja auch schon gesagt, Eltern, Schule haben da auch eine Mitschuld, weil sie vielleicht auch eine falsche, eine verzerrte Perspektive herstellen auf das eigene Kind, weil sie Kinder nicht tief genug wahrnehmen. Muss ich denn nicht auch da was drehen, damit nicht nur der Einzelne ständig gefragt ist, seine Wahrnehmung auf seine eigenen Neigungen und Begabungen zu überprüfen?
Ja, damit beschäftigen wir uns natürlich auch gerade sehr, nämlich wie kann man zum Beispiel Lehrer und Lehrerinnen darin schulen und worauf sollen sie achten, um vielleicht verborgene Talente zu entdecken. Was sind frühe Anzeichen schon, dass jemand besonders künstlerisch oder musikalisch oder sprachlich oder mathematisch begabt sein könnte? Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Mir geht es einfach nur darum, diesen Blick, dass man diesen Blick aufmacht und das ganze Problem der Berufswahl breiter denkt und eben nicht nur von den Interessen ausdenkt.
Das heißt aber, Eltern müssen auch aufhören, ihre eigenen Vorstellungen ihren Kindern überstülpen zu wollen. Haben Sie das Gefühl, das ist ein großer Punkt?
Das ist sicher ein Punkt, dass Eltern natürlich immer wieder auch versuchen, ihre eigenen Projektionen auf die Kinder draufzulegen und die Dinge, die sie vielleicht nicht erreicht haben, dann in ihre Kinder hineinlegen und das Gegenüber kann vielleicht gar nichts damit anfangen. Das heißt nicht, dass solche Perspektiven völlig falsch sein müssen. Ich plädiere dafür, dass man einfach viele verschiedene Perspektiven anschaut und da gebe ich im Buch auch einige Hinweise, was man da machen kann, wie man zu einem möglichst breiten Bild bekommen kann. Ich plädiere auch dafür, dass man vieles ausprobiert, dass man Praktika, Internships und dergleichen mehr macht, dass man mit vielen verschiedenen Personen spricht, wie sie das Talent der eigenen Person für den Beruf XY einschätzen. Ein Gleichnis, das ich immer wieder bringe, ist, wenn beim Eiskunstlaufen oder beim Skispringen hat man auch verschiedene Sprungrichter oder Eiskunstlauf-Schiedsrichter und die beurteilen dann, wie gut war dieser Sprung. Man hat vielleicht 5 solche Beurteilungen und man streicht dann die schlechteste und die beste weg, weil man sagt, die sind vielleicht verzerrt. So kommt man dann zu einem guten, mittleren und eher objektiven Bild dafür, wofür man geeignet sein könnte. Abgesehen davon gibt es natürlich auch die Möglichkeit, professionelle Berufsberatung in Anspruch zu nehmen, das heißt, sich an Psychologinnen und Psychologen zu wenden, die darauf spezialisiert sind und die spezielle Tests haben, mit denen man dann die Begabungen auch feststellen kann.
Wer erfolgreich sein will, wer Karriere machen will, für wen Geld verdienen sehr wichtig ist, der müsste stärker auf seine Talente achten als jemand, dem das nicht so wichtig ist. Der kann vielleicht dann auch seinen Interessen folgen. Haben Sie ein Bauchgefühl, macht es nicht vielleicht doch glücklicher, den eigenen Interessen zu folgen, oder ist es ein Klischee für Sie?
Das ist zum Teil ein Klischee und neuere Untersuchungen und zum Teil Untersuchungen, auch die noch nach Erscheinen meines Buches jetzt erschienen sind, zeigen, dass Interessen erstaunlich wenig stabil sind, nämlich viel weniger als Begabungen. Die Begabung ist eigentlich mit 20 Jahren, grob gesagt, festgelegt. Und dann ändert sich relativ wenig mehr im Laufe des Lebens oder vielleicht schon mit 18 bis 20 Jahren so in etwa. Während die Interessen nach 10 Jahren sich schon deutlich geändert haben können. Das heißt, wir sagen einfach, man sollte sich vielleicht eher an dem orientieren, wo man ein gutes Potenzial hat, eine Begabung, weil das gibt einem lebenslang die Chance, dass man dort viel erreichen kann. Und vor allem, was heißt Begabung? Begabung heißt, dass ich weniger Lernaufwand habe. Wie schnell und leicht man etwas lernen kann. Ich kann natürlich auch mich auf einen Bereich konzentrieren, wo ich weniger begabt bin. Aber ich muss mir dann bewusst sein, dass ich viel mehr Arbeit, Energie investieren muss, dann kommen solche Faktoren wie Selbstdisziplin, Durchhaltevermögen und dergleichen mehr, viel mehr ins Spiel. Das heißt, Aufwand und Begabung sind, wenn man so will, kommunizierende Gefäße. Je mehr ich von einem habe, desto weniger brauche ich vom anderen, um den gleichen Output zu erzielen. Und das ist in jungen Jahren vielleicht noch weniger wichtig. Das wird umso wichtiger, je älter man wird. Warum? Weil mit dem Älterwerden lässt leider auch die Lernfähigkeit nach. Und da kann es vielleicht sogar noch wichtiger sein, zu schauen, was kann ich denn gut, weil ich dann einfach viel schneller in einen neuen Beruf hineinwachsen kann, weil ich schneller lerne.
Der Psychologe Aljoscha Neubauer, das war seine Begründung dafür, warum man bei der Berufswahl seiner Meinung nach stärker auf seine Begabung hören sollte, statt auf seine Interessen. Herr Neubauer hat ja auch Testverfahren erwähnt, Herr Albers, die Begabungen testen. Sie nutzen ja auch Testverfahren in Ihrer Praxis.
Das stimmt.
Was kriegen die raus, was man nicht längst schon weiß, aus der Schule, aus der Freizeit, aus der Rückmeldung im Privatleben?
Also ich vergleiche das gerne mit einer Untersuchung beim Arzt. Ne? Blutuntersuchung, Sie gehen zum Arzt und machen dann, nehmen wir das mal das große Blutbild, dann kann der Arzt ja bestimmte Aspekte daraus erkennen, ja? Aber eben nicht alles. Und ich nutze das, um zum Beispiel erstmal zu gucken, welche Interessen sind denn berufsbezogen überhaupt vorhanden. Da gibt es einfach Verfahren, die ja allgemein anerkannt sind und schon auch über viele Generationen weiterentwickelt wurden. Der nächste Punkt ist mal zu gucken, wie sieht es mit dem intellektuellen Potenzial aus. Auch das hat eine gewisse Auswirkung auf zum Beispiel, wie ich im Studium performe. Und last not least gucke ich mir Persönlichkeitseigenschaften an, die für den Beruf oder später für den Arbeitsmarkt relevant sind. Durchsetzungsvermögen, Kunden- und Serviceorientierung, der Glaube an sich selbst, Sorgfalt und Genauigkeit zum Beispiel. Und anhand dieser Parameter kann ich eben bestimmte Dinge erkennen. Und wenn ich jetzt das mal zusammenfasse, so die Erkenntnisse der vielen, vielen Beratungen in den letzten 14 Jahren, die ich gemacht habe, dann sehe ich, dass häufig das intellektuelle Potenzial durchaus in hohem Maße da ist, aber der Glaube an sich selbst im Keller, ja, oder der Glaube an, man spricht von Selbstwirksamkeit, ja, dass man in der Lage ist, ein Studium zu schaffen oder auch bestimmte Prüfungen zu schaffen, ist häufig so niedrig und das hat natürlich eine Auswirkung. Mit anderen Worten.
Und daran arbeiten Sie dann oft, ne? Und, oder daran müssten Sie dann längerfristig arbeiten?
Ja, also erstmal geht es ja darum, das zu erkennen und das mal anzusprechen. Also da sind wir wieder beim Thema Eltern. Ja, das hat ja der Herr Malodi eben sehr schön gesagt. Es braucht Menschen im Umfeld, die an einen glauben, die einem diesen unbedingten Glauben vermitteln. Hey, was immer du machst, wir stehen hinter dir, wir sind an deiner Seite. Und ich glaube,
und
das
damit sind wir bei einem ganz wichtigen Tipp, Herr Albers, weil wir schon in der Schlussrunde sind. Frage ich auch noch kurz Frau Kraft bei dieser Vorstellung. Sie versetzen sich mal kurz zurück in Ihr, sagen wir, 18-jähriges Ich. Welchen Ratschlag würden Sie sich dann geben heute für die Berufswahl?
Also ich finde Ausprobieren auch ganz wichtig, das hat der Schultes ja auch gerade, dass man wirklich viele Praktika macht auf jeden Fall, dass man auch sich mal ein Jahr gönnt, also mal ins Ausland geht, ob man FSJ macht oder mit weltwärts.de unterwegs ist, das finde ich auch wichtig für die Persönlichkeitsschulung, weil ich weiß mit 17, 18 nicht alles über mich selber, ich meine, das weiß man mit 48 auch nicht, aber trotzdem kann man ein ganzes Stück weiterkommen, wenn man einfach auch praktische Erfahrungen sammelt und eben nicht nur diese Schulpflichtpraktika macht, sondern einfach ein bisschen weitergeht. Und was ich natürlich ganz wichtig finde, sich einfach Hilfe holen, sich trauen, Hilfe zu holen und zwar auch zu Beratungen gehen, die angeboten werden. Und das kann die Studienberatung sein, das können wir sein, das kann der Herr Albers sein, vielleicht auch alles auf einmal, dass man sich wirklich mit Leuten unterhält, mit kompetenten Leuten, einfach mal spricht, wo man gerade steht. Ja, und dann sieht es eventuell in ein, zwei Jahren anders aus und das ist dann auch okay.
Tanja Kraft, Berufsberaterin im Team für akademische Berufsberatung bei der Agentur für Arbeit in Köln, war bei uns zu Gast. Das war ihr Schlussstatement. Josef Albers haben Sie gerade vorher gehört, Job- und Karrierecoach in Köln. Und Philipp Schultes ist bei uns, Abiturient aus der Landesschülervertretung in Nordrhein-Westfalen, der jetzt mit dem Studium begonnen hat und glaubt, für sich das Richtige gefunden zu haben. Und ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Danke fürs Zuhören.